Herzlich willkommen zu der Podcast-Folge Unmotivierte Klienten mit Dr. Marie-Louise Kohn, einem bekannten Namen im Bereich der Paar- und Familientherapie. Sie ist unter anderem Diplompsychologin und Diplompädagogin und hat des Weiteren Zusatzqualifikationen im Bereich systemische Familientherapie und Supervision. Zudem hat sie an zahlreichen Fort- und Weiterbildungen teilgenommen. Bei namhaften Vertretern der Familientherapie wie den Mitbegründern der Mailänder Schule Gianfranco Cecchin und Luigi Boscolo, bei Salvador Minucci und Ivan Bojamininagi. Ihre Bücher wie »Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden?« »Arbeiten mit unmotivierten Klienten und in Zwangskontexten«, inzwischen übrigens in der 8. Auflage, »Wenn Eltern aufgeben, Therapie und Beratung bei konflikthaften Trennungen von Eltern und Kindern«, »Ungehorsam, eine Überlebensstrategie, professionelle Helfer zwischen Realität und Qualität« und »Wo keine Hoffnung ist, muss man sie erfinden«, gelten heutzutage als Empfehlung für Fachleute in der systemischen Therapie. Dr. Kohnen gründete das Kontext-Institut für systemische Therapie und Beratung in Berlin, in welchem sie auch als Lehrtherapeutin tätig war. Darüber hinaus führt sie Fortbildungen, Supervisionen und Coachings durch.
Wir starten erstmal mit der ersten Frage, wie sie denn überhaupt dazu kam, dieses Thema unmotivierte Klienten, sich mit diesem Thema zu befassen.
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also es war so, dass ich immer wieder in meiner eigenen Arbeit, aber auch in der Beratung von Kollegen festgestellt habe, dass viele Leute nicht, also viele Kollegen mit den Klienten, die irgendwie nicht motiviert erschienen, nicht wussten, wie sie mit denen arbeiten sollten. Und für mich war immer eine Frage halt von, dass das einfach nicht geht, dass man nur, weil die Leute nicht motiviert sind, teilweise sie auch in ihrem Elend oder in ihren großen Schwierigkeiten dann hängen lässt. Ich habe mal im Zusammenhang mit dem Buch, was ich ja dazu geschrieben habe, eruiert, woher das kommt, dass bei den psychosozialen Fachkräften, da gibt es ja viele Bereiche, in denen man so unterwegs sein kann, wo man mit unmotivierten Klienten, ich nenne das übrigens immer in Gänsefüßchen, arbeitet. Und da bin ich auf Carl Rogers gestoßen. Carl Rogers hat schon in einer Publikation, glaube ich, im amerikanischen 1947 erschienen ist, Deutschland, glaube ich, erst 62, hat er das gesagt, dass es also nicht geht, dass man mit Menschen arbeitet, die praktisch gezwungenermaßen mit einem arbeiten. Und da hat die Helen Perlman hat bereits 1957 in einem Aufsatz, also das ist eine Ikone, also Helen Perlman war eine Ikone in der amerikanischen Sozialarbeit, die hat das schon problematisiert, ja, was machen wir denn mit den Menschen, die nicht motiviert sind? Und das war immer meine Frage, weil ich habe mitbekommen, ich komme ja mehr aus dem Jugendhilfekontext, dass wenn Klienten da haben die Jugendamts- und Mitarbeiter noch Zeit dafür gehabt, also im allgemeinen sozialen Dienst, wenn die ihre Klienten so weit hatten, dass sie zumal in eine Beratungsstelle gehen würden, dass dann die Beratungsstelle, wenn die Klienten dort praktisch angekommen sind, mehr oder weniger denen per Botschaft, manchmal auch per Wort gesagt, wenn du nicht motiviert bist, was sollen wir mit dir anfangen? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass diese Klienten so back and forth, immer hin und her gebounced sind und mit denen nicht an Veränderung gearbeitet wurde. Die wurden dann betreut. Man hat sich im Grunde genommen ein Stück abgefunden, dass sich deren Situation kaum ändert. Auf der anderen Seite war man sehr, ich will sagen, verzweifelt, aber man war natürlich ratlos, was man damit machen, mit den Klienten dann machen könnte. Hm. Ja, und dann habe ich in den schon auch 90er Jahren, also 80er auch, also aber in 90er Jahren war es dann deutlicher, habe ich immer wieder geguckt, was da ist und habe ja dann in den 80er Jahren auch durch meine eigenen Ausbildung, unter anderem mit den Mailändern, also Luigi Boscolo und Gianfranco Cecchin, Kontakte gehabt und Gespräche gehabt. Und da habe ich dann war das in dem Fall mal bei einem Seminar mit Gianfranco Cecchin, darüber gesprochen, also dass es doch nicht geht, weil die haben doch halt nur eine andere Motivation. Also wir sind dann auf diesen Kern gekommen, dass es eben nicht Unmotivierte eigentlich gibt es gar nicht, sondern die haben eine andere Motivation. Die wollen nämlich nicht unbedingt mit mir was zu tun haben. Also ich bringe mal ein Beispiel, was nicht aus der Jugendhilfe ist. Wenn Sie mit Teilnehmern in Kursen arbeiten, weil Sie Verkehrspsychologe sind und hat jemand seinen Lappen verloren, also seinen Führerschein, ein Fahrerlaubnis, dann sitzt er nicht da und sagt, wunderbar, jetzt werde ich darüber reflektieren, dass ich zu schnell gefahren bin, zu aggressiv und weiß ich was, ja, und das wiederholt gemacht habe und jetzt sitze ich hier in der MPU-Gruppe, sondern der wird sagen, ich will meinen Lappen haben, mich interessiert alles andere, was muss ich tun, damit ich meinen Lappen wieder kriege. Ja? So. Und diese Idee von, dass es eine ganz andere Motiviertheit gibt, war dann der Ausgangspunkt. Also der andere Teil war natürlich, dass die Frage ist, was ist denn eigentlich Motiviertheit? Also Motiviertheit ist nicht etwas, was von vornherein da ist und dann arbeitet man damit, sondern das wird meistens erarbeitet. Und ich werde nie vergessen, wie man auf einer großen Tagung hier in Berlin gewesen und da habe ich einen Workshop gemacht und da war gerade, das muss dann 99 gewesen sein, das neue Psychotherapeutengesetz da. Und dann saßen natürlich all die Kollegen da aus diesem Kontext, wo man viel mit nicht motivierten Lehrern arbeitet, wie Strafvollzug, Forensik und so weiter. Und dann habe ich aber gefragt, wer sitzt denn hier sonst noch da? Und dann war ungefähr 2/3 aus den freien Praxen, also Psychotherapeuten, Niedergelassene, wo ja alle, die mit Gänsefüßen unmotivierten Klienten arbeiten, die Vorstellung haben, da arbeitet man dann endlich mit motivierten Klienten. Ja, stellte sich raus. Die hatten jetzt, vielleicht war es 2000 dann, also durch dieses Gesetz hatten jetzt ganz viele Klienten, die überwiesen wurden von Ärzten und die saßen dann da und sagen, ja, der Arzt hat mich hier hingeschickt, ich weiß auch nicht so richtig, was ich hier will. Ja? Also das heißt, ich habe dann ein bisschen lästerlich gesagt, naja, die letzte Bastion ist gefallen. So viele Kontexte, wo man mit wirklich motivierten Klienten arbeitet, die gibt es nicht. Also mir ist noch nie ein Jugendlicher über den Weg gelaufen, der gesagt, ich brauche eine Therapie. Die finden das alles ziemlich überflüssig. Die wollen da nicht sitzen. Die wollen mit ihren Kumpels irgendwas machen. Die haben anderes vor, als da an irgendeinem Nachmittag oder Abend in irgendeiner Praxis mit einem Kinder- und Jugendlichen-Therapeuten oder mit einem Familientherapeuten da zu sitzen, ja. Die wollen meistens was anderes. Das ist nicht alles Zwangskontext, aber es gibt ganz viele Bereiche. Oder ja, Paartherapie. Ich habe sehr viel Paartherapie gemacht, ja. Also es gab meistens einen, der dahin geschleift wurde. Nicht immer übrigens der Mann, ja. Also da hat sich vieles verändert in den Jahren, die ich das gemacht habe. Aber meistens war einer, der sagte, ich weiß nicht, ob das was bringt und überhaupt, was es soll. Und kommt dahin und ja, dann muss man mal gucken, was dann passiert. Also von daher war das ziemlich naheliegend, dann darüber sich auszutauschen. Dann habe ich ja erstmal einen Artikel geschrieben dazu, Unfreiwilligkeit, ein Lösungsverhalten, weil es ein anderer Teil, der sehr wichtig ist, weil wenn man praktisch also eine Dynamik entsteht, wodurch einer der Beteiligten Druck ausgeübt wird, Zwang ausgeübt wird, dass er irgendwo hingeht, dann ist ja schon eine Situation entstanden, wo man sich fragt, was machen wir jetzt miteinander halt, ja? So, und da war unsere Idee, dass man das wieder aus einer systemischen Perspektive guckt man immer, dass ein Problemverhalten ein Lösungsverhalten ist. Also das heißt, wenn ich was tue, was vielleicht eher gerade auch Probleme verursacht, kann das aber schon etwas sein, womit ich aber versuche, ein Problem zu lösen. Ich sage mal gerne als ein Beispiel, der Vater, der sein Kind schlägt, war seit 6 Wochen nicht mehr schläft, weil das Baby sich eben nicht an seine Schichtdienstzeiten hält, wann es irgendwie schreit. Aber der das Kind schlägt, ja, das ist ein Versuch, sein Problem zu lösen, nämlich, dass er nicht schlafen kann, sich überfordert fühlt und so weiter. Nur, das ist keine gute Lösung. Ja? Erstmal ist fürs Kind sehr schädlich und je nachdem, wie klein oder was der Vater macht, höchst lebensgefährlich. Ja? Aber es ist ein Versuch, das zu lösen. Und das, also das Problem, was er hat. Die Frage ist, gibt es andere konstruktivere Lösungsmöglichkeiten, dieses Problem zu lösen? So, und darüber unterhalte ich mich. Also ich gehe auch dadurch nicht in eine Wertung vom Verhalten. Also ich kann gegenüber Verhaltensweisen, zum Beispiel, wenn jemand rücksichtslos Auto fährt, dann muss ich nicht in die Bewertung gehen und sagen, böse, böse, das hat der Richter ja schon gesagt, du machst das hier bitte nicht mehr, deswegen musst du dahin. Sondern ich gehe in eine, nicht, dass ich keine Wertmeinung dazu habe, ja, ein Missbrauch des Kindes ist für mich indiskutabel, aber ich gehe in einer Neutralität auf den anderen zu, ich bin neugierig zu erfahren, warum er sich so verhält oder sie. Ja, also das heißt, mich interessiert, was dort passiert ist, dass dieser Mensch auf diese Lösung, er hat es in Füßchen, ja, zurückgegriffen hat. Und die meisten von uns sind bestrebt, nicht, zum Beispiel mit dem Gesetzgeber, mehr als notwendig in Kontakt zu kommen. Ja? Also ich würde zum Beispiel nicht im Auto rasen, alleine, weil ich keine Lust habe, meinen Führerschein abgenommen bekommen und so weiter, ja, oder irgendwelche Sanktionen anderer Art. Die meisten von uns vermeiden das, ja, weil wir genau diese Sanktionen oder auch öffentliche Bloßstellung oder was, es ist ja unterschiedlich, was dann passiert, dass wir das nicht wollen, ja. So, und daher bin ich interessiert, in dem Gespräch eher mit Menschen zu schauen, dass sie eine etwas, sag ich mal, sozial akzeptiertere Lösung finden für das, wie sie damit umgehen. Mhm. Also, Entschuldigung, es war jetzt vielleicht eine sehr komplexe Antwort auf Ihre sehr, sehr kurze Frage halt, aber das ist ein ganzes Konzept natürlich dahinter, ja.
Ja, ich finde es auch sehr schön, wie anschaulich Sie auch das Ganze ja mit Beispielen versehen. Und finde das auch nochmal wichtig herauszuheben, was Sie auch gesagt haben, diese neutrale Position des Gegenüber, die ja meiner Meinung nach auch ja ein gewisser Grundpfeiler ist, um halt wirklich ja gewinnbringend da in so eine Therapie auch reinzugehen. Ja, ich habe jetzt auch rausgehört, dass Sie auch diese Thematik ja mehr oder weniger aufgefasst haben, um im Endeffekt für beide Seiten dann auch ja was Gewinnbringendes daraus zu holen und das Ganze nicht ja im Endeffekt in einer kleinen Zeitverschwendung irgendwie verlaufen zu lassen. Also dementsprechend sehr schön, dass Sie da auch so viel dann zu erzählen zu hatten zu dieser wirklich einfachen Frage. Und ich würde sagen, ja, wie verhält sich das denn generell oder was bedeutet das denn generell für einen Therapeuten? Ich sag mal, unmotivierte oder anders motivierte Klienten, wie Sie das auch gerade genannt hatten, zu behandeln? Oder Sie hatten ja auch schon ein, zwei Bereiche genannt, wo man auf diese trifft. Gibt es da so Bereiche, wo das eigentlich generell hauptsächlich vorkommt, wo man wirklich nur unmotivierte Klienten antrifft?
Ja, ich würde, es sind jetzt zwei, mehrere Aspekte, aber ich würde gerne erst auf den einen eingehen, bevor ich auf die Settings komme. Man muss als Therapeut, deswegen beharren so viele auf, gerne lieber mit motivierten Klienten zu arbeiten. Die Sache ist, weil man dann eine Vertrauensbeziehung herstellen meint zu können. Ja, das muss man sich aber auch erarbeiten, auch bei motivierten Klienten. Bei sogenannten nicht motivierten Klienten, also immer ein Gänsefüßchen, ist es so, dass besonders, wenn sie in Kontexten sind wie Strafvollzug, Jugendgerichtshilfe, ich nenne schon mal einige Bereiche, die Sie auch gefragt haben, Forensik habe ich, glaube ich, schon gesagt, Drogenrehabilitation, Alkoholentzug, Verkehrsstraftaten, da gibt es ganz viele Sachen. Da ist es so, dass der Staat bei bestimmten Verhaltensweisen, die wir zeigen können, ist ja eine Möglichkeit, also jeder von uns kann Mörder werden, nur der Staat sagt dann, wir sind nicht damit einverstanden, dass jemand anders tot ist. Ja? Mhm. Also der Staat sagt per Gesetz, da mischen wir uns ein in dein Verhalten. Du kannst eben nicht Leute zusammenschlagen oder so Auto fahren, dass du an der Bushaltestelle, wie das wieder mal jetzt vor einiger Zeit oder vor kurzem passiert ist, 4 Leute dabei umkommen, weil man betrunken gefahren ist. Da sagt der Staat, wir mischen uns ein. So, und das ist eine politische Ebene. Also es geht eben bei diesen solchen unmotivierten Klienten. Ich lasse mal jetzt die Jugendlichen außen vor oder der Partner, der in der Paartherapie. Das ist eine andere Kategorie. Wenn wir ich habe das Zwangskontexte genannt, weil das für mich das nochmal einfachste war, das zu beschreiben, weil es sind nicht alles immer Zwänge. Es steht auch nicht hinter jedem ein Gerichtsurteil, sondern es gibt ja auch eine Androhung. Ne? Mhm. Eine MPU kann zum Beispiel ja ein Teil von dem sein, dass, wenn das nicht passiert, dass man dann was weiteres an Sanktionen bekommt. Das heißt also, das ist eine politische Entscheidung. Der Staat mischt sich ein. Wir sind nicht einverstanden, wenn du dieses Verhalten zeigst. So, das hat aber in der Beziehung zwischen dem, also Therapeuten, Sozialarbeiterinnen oder weiß ich was, hat das natürlich Auswirkungen. Und wenn die Kollegen durch Rogers und in den Ausbildungen wurde das, bis wir das mehr problematisiert haben, auch unter Systemikern war es üblich, bis wir da mit diesem Ansatz kamen, also wir, sah ich, Checking und ich, und auch Boscolo, war praktisch Zufall, dass wir beide dann das Buch geschrieben haben, wobei es nicht Zufall war, aber naja, es hätte auch mit ihm sein können. Dass wir dann das problematisiert haben im Hinblick auf, dass der Staat interveniert. Und das ist eine andere Beziehung. Das ist eine politische Beziehung. Da ist der Therapeut, die Sozialarbeiterin und so weiter ein Agent, kann man sagen, der Veränderung, Agent of Change, ja, durch den Staat. Der Staat fordert durch den Therapeuten ein, dass der sein Verhalten verändert. Mhm. So, und das ist eine ganz andere Ebene, als wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich habe ein Problem und ich möchte gerne an meiner, weiß ich was, Depression oder an meiner Beziehung zu meinem Mann oder Frau arbeiten, dann ist das eine ganz andere Ebene. Und dadurch hat man natürlich eine, wie soll ich sagen, ganz andere Bezugnahme zu dem, was da ist. So, und wenn man aber mit dem Konzept reingeht, als Therapeut oder Sozialarbeiterin, der soll mir vertrauen, ja, also ich bringe mein Vertrauen ihm, der andere auch, dann ist das vorbei an dem, was die Realitäten sind. Der andere sitzt eben nicht mir gegenüber als Therapeutin und sagt, ich habe ein Anliegen, sondern der sitzt da und ist gezwungen, wie direkt oder indirekt per Gerichtsurteil oder vor dem Gerichtsurteil oder als Auflage von irgendetwas, weil er sonst Sanktionen befürchten muss, dann ist das eine andere Ebene. Und auf die haben sich die Kollegen eben dann nicht eingelassen, haben gesagt, komm erst wieder, wenn du ein Anliegen hast, wenn du weißt, was du für dich möchtest. Hm. So, da haben wir gesagt, nein, diese Klienten, sag ich mal, sind ja auch in anderen sind das Probanden, Insassen, also im Gefängnis gibt es ja keine Klienten, sondern Insassen. Wenn sie in Bewährungshilfe arbeiten, dann haben sie Probanden und Jugendgerichtshilfe auch. Also es gibt ja in verschiedenen Kontexten andere Bezeichnungen dafür. Also man könnte auch sagen für die Zielgruppe. Dann müssen die sich ja in ihrer Position auseinandersetzen damit, dass die Klienten gezwungenermaßen, indirekterweise nur mit ihnen arbeiten müssen. So, und wenn man dann aber auf das beharrt, was man so in der Ausbildung gelernt hat, vielleicht, weil man sich immer Jahrzehnte auf Rogers bezogen hat, ich finde es gut, was der Rogers gesagt hat, nur da habe ich dann auch die Frage, wie Perlman eben schon gleich thematisiert hat, wenige Jahre später, aber was machen wir mit den Leuten, die da nichts ändern, weil der Staat ist interessiert daran, dass der Autofahrer nicht mehr so fährt, dass der Vater sein Kind nicht mehr schlägt, dass der Onkel nicht mehr die Tochter die Nichte missbraucht und so weiter und so weiter. Ja? Also der Staat will, dass das Verhalten sich verändert. Mhm. So, und dann kommen wir bei einem anderen Aspekt, der sehr wichtig ist, wo ich mich immer mit beschäftige, wenn ich auch Seminare dazu mache. Wann verändern wir uns? Also was ist bei uns Menschen, dass wir sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg und verändere etwas? Und da sage ich mal ganz platt, die meisten von uns gehen nicht hin und sagen, wunderbar, wenn Sie mich jetzt auffallen, ich soll das irgendwie das und das ändern oder mein Partner sagt, dies und jenes soll ich ändern, dann gehe ich nicht und sage, wunderbar, wollte ich schon immer ändern, sondern ich würde Sie angucken und sagen, was ist denn mit Ihnen los, dass Sie das wollen? Was maßen Sie sich an, dass ich mich ändere? Zum Partner würde ich wahrscheinlich sagen, ja, aber daran arbeite ich schon seit 30 Jahren, habe lernen müssen, dass sich das nicht so schnell geändert muss, wahrscheinlich mit Leben. Also wir tun uns ja auch schwer, mit uns zu verändern. Ja, wasch mich, aber mach den Pelz nicht nass, sowas, ja. Ich würde ja gerne manches ändern, ich würde ja auch manches gerne können, zum Beispiel, ja. Ja, aber ja. Ich wollte immer Klavier spielen, ja, weil meine Oma das so gut konnte. Ja, ich habe ja sogar mal eine Ecke in einer Wohnung eingerichtet, wo ein Klavier hätte stehen können, aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, also ich will es dann doch nicht, ja. Also so viel Änderung, ich hatte nämlich Noten lernen müssen und ich habe keine Noten gelernt, ja, und was sehr schade ist halt, aber ja, und da ist mir wahrscheinlich eine ganz wichtige Ausdrucksmöglichkeit für mich weggegangen, aber ich habe es halt nicht gelernt, ja, und ich habe es auf meine alten Tage auch nicht mehr gelernt. Also von daher ist das etwas, ich sag mal, wir als Fachkräfte gucken müssen, wie wir andocken. Und also weil wir müssen uns auch selbst mit unseren eigenen Beschränktheiten, wann wir uns verändern, auch auseinandersetzen. Ne? Also weil ich ändere mich auch nicht so schnell. So, und jetzt kommt jemand hin und sagt, du musst dich ändern. Das, also bei den Verhaltenstherapeuten wird das ja eher als Problem der Compliance, ne, bezeichnet. Ärzte haben ein ganz großes Problem. 70% der Medikamente landen im Papierkorb, also im Abfalleimer. Hm. Da ist eine ganz niedrige Compliance-Rate. Also wir sind alle interessiert, eine möglichst gute Zusammenarbeit hinzubekommen, auch bei Menschen, die im Problemverhalten sein, wo der Staat sagt, da müssen wir uns einmischen. So, mhm. Und dann ist die Frage, wie erreicht man das? Ja, wie erreicht man das? So, und da habe ich dann wir haben zusammen, also Jackie und ich, dann einige Diskussionen gehabt, weil wenn man Systemgas denkt, man viel in Diaden und Triaden. So, und dann ist natürlich, es gibt ja mehrere Beteiligte bei dem System, nämlich dass die, da gibt es einmal die Klienten, Probanden oder wie immer sie heißen, Probanden, Insassen, Patienten, die gibt es mit ihren Interessen, nämlich die wollen eigentlich mit mir gar nichts zu tun haben. Dann gibt es mich als Fachkraft, wo immer ich arbeite, Therapeut, Sozialarbeiter, Jugendamt, Bewährungshelfer, was immer, gibt es mich. Und dann gibt es denjenigen, der mich beauftragt, mit diesen Menschen zu arbeiten. Weil dann ist auch übrigens eine Geldsache, weil derjenige bezahlt mich dann auch. Entweder weil ich da eine Stelle habe in dem Bereich oder weil ich jetzt als Therapeut von einer Institution, Krankenkasse, wer immer, mich bezahlt. So, und jetzt ist es so, dass die Institution, ich nenne die immer die Institution der sozialen Kontrolle, also zum Beispiel das Jugendamt, erlebt eine Mutter, die ihre Kinder vernachlässigt oder auch sogar schlägt. Aber die haben zum Beispiel nicht adäquate Kleidung. Im Winter gehen die dann raus und haben dann vielleicht Sommersachen an. Dann ist die Jugendamtssozialarbeiterin diejenige, die zur Mutter sagt, das musst du ändern. So, und dann kann es sein, dass ich zum Beispiel als Familienhelferin beauftragt werde, mit dieser Mutter zu arbeiten. Wenn ich hingehe und sage, du musst jetzt hier dein Verhalten ändern, böse, böse, das geht nicht, wie du mit deinen Kindern umgehst, dann bin ich in der gleichen Schublade des Jugendamts und habe all diese, ich nenne das mal jetzt Widerstände, also auf jeden Fall die Nichtbegeisterung für die Zusammenarbeit, da bin ich in der gleichen Tüte. Es ist aber richtig, dass die Sozialarbeiterin im Jugendamt, die hat ja vom Staat einen Auftrag. Hier im KJSG, Paragraph 1, steht drin, Kindeswohl. Ne? Das Kindes dafür ist so. Und der Staat hat ein Wächteramt, darauf zu achten. Und der Jugendamtssozialarbeiter ist einer der Wächter, der da hinzugucken hat. So, das heißt, der Staat in Form eines bestimmten Menschen sagt, du musst dich ändern. Und der Klient sagt auf der anderen Seite, ich habe kein Problem, ich habe mein Kind nicht schlau. Wieso? Meine Kinder sind abgehärtet, die können auch mit Sommer raus, so meine Sache, wie ich die Kinder anziehe. Ja? Also nur mal so als pauschale Beispiele. So, dann stehe ich natürlich als Dritter da und mache, was mache ich jetzt? So, und ich muss, und das ist wichtig, ich muss den Kontakt herstellen zu den Klienten. Weil, also ich will nicht erst von Vertrauen, sondern ich muss eine Arbeitsebene, wenn ich in diesem Kontext arbeiten will, muss ich eine Arbeitsebene herstellen. Ich kann aber auch nicht außen vor lassen, was die Institution der sozialen Kontrolle fordert von den Klienten. Also ich kann das nicht ignorieren, weil entweder bekomme ich dann zum Beispiel keine Aufträge mehr vom Jugendamt oder der Richter sagt dann, weil dafür haben wir nicht jetzt hier reingeholt. Sie müssen schon gucken, dass der Klient zukünftig dieses strafrelevante Verhalten nicht mehr zeigt. So, also das heißt, ich muss es einbeziehen und muss aber auch gucken, dass ich mit den Klienten einen Draht herstelle, sodass wir zusammen in einem Raum sitzen. So, und da habe ich mal einen Aufsatz genannt, Zwang hilft, an einem Tisch zu sitzen. Also der Zwang hilft wirklich nicht jetzt, dass Menschen sich verändern, aber der muss mit mir da sitzen. Mhm. Der muss da mit mir sitzen und mit mir reden muss man noch nicht mal unbedingt. Da könnte da schweigend sitzen. Ich habe mal einen Jugendlichen vor einer Reihe von Jahren, der saß dann so da und hat wirklich noch nicht mal seinen Namen genannt. Und das, es gibt ja nichts Mächtigeres als sowas. Ja. Ich saß dann da und habe gedacht, was machst du jetzt mit dem? Seine Eltern hatten ihn abgestellt, praktisch am Motto, die holen den in anderthalb Stunden. Das war das Erstgespräch, da war ich in anderthalb Stunden. So, und dann habe ich da gesessen, habe auf der Metaebene gesagt, ja, ich bin jetzt auch ratlos, was ich mit dir anfangen soll. Und dann bin ich, ich lese gerne Zeitung, bin ich in meine Praxisküche gegangen und habe mir meine Zeitung geholt und habe interessanterweise in der Zeitung immer auch welche Artikel gefunden. Ich dachte, ob ich könnte was mit uns zu tun haben, mit dem jungen Mann und mir. Der war so, glaube ich, gerade 16, 17, sowas. Und dann habe ich immer was so vorgelesen. Also, wahrscheinlich kennst du das auch oder hast du dazu eine Meinung? Wahrscheinlich hast du eine Meinung. Ach ja, gut, du willst ja jetzt nicht mit mir reden. Und ich will das jetzt natürlich nicht weiter ausführen, aber Es war so, dass ich habe ihm auch gesagt, naja, ich fand ihn eigentlich ganz nett und machte so einen ganz reflektierten Eindruck, soweit ich irgendwie einen neuesten Eindruck haben konnte. Ich weiß nicht mehr, was ich vorher wusste. Also ich glaube, also er war mit irgendwelchen Autos durch die Gegend gefahren und der Anwalt wollte, glaube ich, die Therapie bei mir so beim Gericht verkaufen, der Motto, der macht es nie wieder, ist in Therapie oder sowas. Also es war doch so irgendwie, auf jeden Fall, das Gericht war noch nicht drin. Und ich habe dann immer zwischendurch auf einer Metaebene, nennen wir das, ja, auf einer Metaebene bin gesprochen. Und dann wurde, also ich rede das wahrscheinlich viel, weil, was soll ich auch machen, ich halte Schweigen ganz schlecht aus und so. Ich habe immer auf dieser Ebene mit ihm geredet, er hat nichts gesagt. Übrigens interessant, so ungefähr in der letzten Viertelstunde, wenn ich mich nicht falsch erinnere, hat er immer zwischendurch, und was ich was gesagt hat. Ja. Also es war schon ein bisschen mehr zu hören, als am Anfang, wo er wirklich Müller wie Mauer da saß. Und dann habe ich gedacht, ich denke, wir sollten mal weiter gucken. Also ich mir macht Zeitung lesen Spaß. Ich bringe auf jeden Fall nächste Mal eine Zeitung mit. Aber, also muss ich ja bei sagen, ich würde nie mit einem Erwachsenen so reden, aber mit Jugendlichen, die foppe ich mal gerne, weil da geht es ja schon um die Leberwurst. Die stellen ja ihre Lebensgleise da, wo man dann manchmal, deswegen verstehe ich die Eltern so gut, wo man da manchmal zittert, was die denn jetzt für eine Biege da gerade mit ihrem Gleis machen und ob das denn so hilfreich ist für ein späteres Leben. So, und der kam wieder, und das kurze Mal kam wieder, und wir haben die Zeitung nicht mehr gebraucht. Der hat da natürlich am Anfang auch nicht sehr viel geredet halt, aber als der merkte, dass ich so ihn ernst nehme mit dem, dass er da nicht sitzen will, ja, aber ich musste mit ihm reden, weil seine Eltern erwarteten, habe ich gesagt, also wir können das auch beenden halt, ja, also ich fürchte nur, dass bei deinen Eltern dann woanders hingehen und den nächsten versuchen und so. Also ich bin da sehr humorvoll auch. Und da kam wieder halt. Und wir konnten einigermaßen miteinander reden. Ich habe was ja schwierig ist, gerade mit Jugendlichen, die fühlen ja oft, dass sie delegiert werden. Also die haben ja oft die Meinung, die Eltern haben das Problem. Was meistens auch der Fall ist, ja. Aber die Sache ist die, wenn sie alleine dahin kommen, bestätigen sie immer, dass sie das Problem sind. Also, und dann arbeite ich relativ schnell dran, dass dann alle zusammenkommen. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Termine, hat schon ein paar Termine gedauert, bis ich bereit war, dass die Eltern dazu kamen. Weil als Jugendliche haben wir natürlich auch Angst, dass da die Erwachsenen, ja auch eine Erwachsene, dass die da an einem Strang sehen halt. Aber als er merkte, dass ich Interesse an ihm hatte, dass ich ihn mochte, ich mache die meisten Jugendlichen umso weller, sie sind umso, glaube ich, mehr kann ich bei denen andocken. Weil die oft sehr wirksam sind in dem, was man ihnen um die Ohren knallt. Die tun ja genau das, was man von ihnen erwartet. Und dann sage ich mal, sag mal, du machst ja genau das, was alle von dir erwarten. Weil machst du eigentlich mal das, was du willst. Ja? Also das ist schon so eine Provokation. Die macht einfach Spaß. Ja. So, also jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber bei dem war es so, dass es eben diese Motiviertheit, Unmotiviertheit natürlich einen ratlos macht als Therapeut oder wer immer man da in dieser Funktion ist. Und da ist die Lösung, auf die Metaebene zu gehen, also darüber zu sprechen, über die Situation und in diesem Dreieck, was Sie ansprechen, also die Institution, die soziale Kontrolle ausübt, der Klient und dann ich als Beauftragter von der Institution mit denen zu arbeiten. Wir müssen gucken, wie wir das zusammenkriegen halt, ja, weil dieser junge Mann kann sich nicht damit einfach rausziehen oder ignorieren, was seine Eltern wollen, ja. Also es ist nicht jetzt so ein Zwangskontext, wie wenn sie jetzt beim Gericht ihren Führerschein entzogen bekommen und dafür in den MPU gehen müssen. Das ist ein anderer Zusammenhang. Aber trotzdem muss ich gucken, wie ich dann einen Faden herstelle. Und das geht, indem ich das Interesse des Klienten, ich nehme das jetzt immer als Überbegriff, ja, weil ich will jetzt nicht immer unterscheiden, Probandeninteresse und so weiter, dass das Interesse des Klienten eigentlich mit mir gar nicht zu arbeiten wollte. Das ist die Grundbasis. Der will ja eigentlich nichts mit mir zu tun haben. So, und dann muss ich ihm helfen, wie er mich wieder loswird. Deswegen haben wir das Buch, Wie kann ich Ihnen helfen, mich wieder loszuwerden, genannt. Weil das hilft, how can I help you to get rid of me? Das ist sein Interesse. Das ist sein Interesse. Und auf der Basis arbeiten wir. Ja, was müssen Sie zeigen, dass das Jugendamt, das Gericht und so weiter, dass die der Meinung sind, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten müssen?
Ja.
Oh. Ja, Entschuldigung, bitte.
Nein, ich wollte Sie jetzt nicht unterbrechen da und Sie jetzt irgendwie in Ihren Gedankengängen stören. Also wenn Sie dazu noch weiter was sagen wollen, dann bitte gerne.
Ja, das habe ich gerade dann aber jetzt im Fall. Ich glaube, dann steigen Sie erstmal wieder ein.
Okay, ja, dann tut es mir leid, dass ich Sie da jetzt unterbrochen habe. Aber das ist auf jeden Fall sehr spannend, mal zu hören, dass man da auch wirklich jedes Mal individuell dann auch ansetzen muss.
Ja.
Und generell die Basis ja schon in diesen, ja, ich sage jetzt auch einfach mal Zwangskontexten, ja schon etwas schwieriger ist, da man halt ja wirklich diese Zwischenposition zwischen Auftraggeber und diesem Unwollen, dieser Unmotiviertheit des Klienten ja irgendwie, ja, man sitzt ja mehr oder weniger dazwischen und muss dann eine für beide Seiten ja effiziente oder auch zielführende Lösung finden.
Ja, aber wenn man ich sag mal so, also ich habe immer den Auftrag der Kontrolle im Kopf halt. Also weil ich finde, dass ein Kind nicht geschlagen hat. Also das muss ich bei dem Klienten nicht vermitteln. Das ist nicht das, wo, also das ist Moral, Ethik, die wichtig ist in der Gesellschaft. Nur ich muss ja gucken, dass ich eine Neugier aufrechterhalte. Was hat den dazu gebracht, so mit umzugehen? Also mit dem Jugendlichen. Warum legt er sich so mit? Also viele haben Stiefeltern, Stiefväter, nennen wir das Wort so. Und ich frage mich, warum die nicht 2 Jahre noch, bis sie volljährig sind, die Faust in der Tasche machen. Das treibt mich also Neugier. Ich will das wissen, warum dieses Verhalten, was eher viele Probleme macht, dazu, also warum das der Aufrechterhalter überhaupt aufgetreten ist halt und warum derjenige nicht was anderes tut. Ja?
Mhm.
Also von daher, also wenn ich wütend bin und beim Autofahren da meine, irgendwie, was ich, wie durch die Gegend zu stochen, ja, warum muss ich das auf die Art und Weise machen, wenn ich wütend auf meinen Chef bin, ja? Mhm. Also da gibt es auch so bestimmte Zusammenhänge da, wobei ich da forschungsmäßig die Motivation nicht so kenne, aber ich unterstelle mal so dem, was man so als Allgemeinwissen hat. Da gibt es einen Hintergrund halt, ja. So, und warum ist das halt? Und warum nicht andere Lösungen? Und das, diese Neugier, die bringt mich dazu, dass ich einfach auf denjenigen zugehen kann und mit ihm spreche. Und was das Wichtige ist in den Gesprächen überhaupt zwischen Therapeuten oder Fachkräften und den Klienten auf der anderen Seite, ist, dass die sich verstanden fühlen. Also was ich immer wieder als Rückmeldung, wenn ich so Therapie eine Weile durchgeführt und dann zum Ende komme, und ich frage zum Beispiel, was hat Ihnen geholfen, was geht, wie geht es jetzt weiter? Dann kam oft als Rückmeldung, Frau Kuhn, Sie haben immer nachgefragt, also ich will immer verstehen, was die Leute meinen. Kann ich gleich einen interessanten Aspekt noch einbringen. Ich will immer verstehen. Und die Leute haben dadurch, durch das Nachfragen, den Eindruck, dass man sich sehr darum bemüht, zu verstehen. Weil was ganz gefährlich ist halt, und das ist eben das, was in Zwangskontexten passiert, dass sie nach dem Berater, Therapeuten ja denken, ich weiß, wie der sich verhalten muss. Das weiß ich, naja, aber es nützt nichts, weil der fällt sich ja nicht so. Und dann aber auf den Weg zu gehen, den anderen zu verstehen, das erschließt nicht nur, je nachdem, ihm selber erstmal seinen Hintergrund oder was seine Motiviertheit oder was immer ist, sondern auch, wir kommen in ein Gespräch darüber. Und dann kann ich dann irgendwann zwischen auch einbringen, ja, aber wie kam es denn, dass Sie sich dafür entschieden haben, das sich so zu verhalten? Ja, also Verhalten, also das ist noch ein anderes Konzept hinter. Verhalten ist auch etwas, wo ich dann hingucke von Entscheidung. Die sind manchmal natürlich eingeschränkt und größer, die Entscheidungsräume. Aber für mein Verhalten bin ich auch verantwortlich. Und was ist das, was ich da tue, dass ich das jetzt tue und nicht eine andere Option. Also nochmal zurück zur Misshandlung. Warum schlage ich das Kind jetzt? Ja? Warum schlage ich das jetzt? Weil dafür habe ich eine Verantwortung. Dann kriege ich Ärger, mindestens Jugendamt. Und es schadet dem Kind, ob es physisch, aber auch psychisch. So, aber was ist da, dass derjenige oder diejenige sich in dem Moment nicht anders verhalten konnte? So, und dann erzählt mir jetzt mal der Mann, der seine Frau schlägt, dass sie ihn, also er versucht ja meistens noch die Schuld an die Partnerin zu geben, sie hat das und das gemacht oder gesagt. Mhm. Das sagt immer und weiß nicht was. Dann versuche ich hinzugehen, zu sagen, okay, wenn Ihre Frau das sagt, dann geht bei Ihnen die Rakete hoch. Dann sind Sie so verärgert. Ihre Frau, also sag ich mal, sind Gänsefüßchen, die kann sagen, was sie will, aber Sie können das nicht tun. Ja, so sage ich natürlich, dass nicht angeht. Dann werde ich mit ihm daran arbeiten, mit diesem Mann, der seine Frau schlägt, was er tun kann, wenn er sich von seiner Frau provoziert fühlt. Ja? Mhm. Ich sage dann nicht, seine Frau hat ihn nicht provoziert, weil die wollte das wahrscheinlich gar nicht oder hat es nicht. Als seine Interpretation, das ist wurscht. Wie er lebt das so. Und dann geht es darum, dass er die Falten beendet, nämlich dass er guckt, welche anderen Optionen er hat, um sich entsprechend zu verhalten.
Mhm. Ja? Ja, also ich verstehe das jetzt so, dass der Therapeut oder Sie in diesem Fall dann auch ja wirklich aus der Sichtweise des Klienten oder Sonstiges ansetzen, um dann ja mehr oder weniger diese Motivation hinter diesem Fehlverhalten zu ergründen, um ja im Endeffekt dann durch diese Therapie ja eine Alternative zu diesem ja nicht korrekten Lösungsversuch der Person zu finden. Ist das so korrekt? Habe ich das so korrekt verstanden?
Ja, wobei das Wort korrekt ist, es nicht, sondern ein Verhalten zeigt, was ihn jetzt im Zwangskontext ihn nicht in Probleme mit, also es geht ja um Legalverhalten, weiter mit dem Legalsystem führt. Ja? Mhm. Aber da hat Jekyll, der hat einen schönen Aufsatz geschrieben, jeder von uns kann sich exzentrisch verhalten, so hat er das bezeichnet. Man kann auch sagen abweichend. Ich sage mal so, ich habe immer auch Fortbildung lange Zeit, als Paris Hilton noch in den Nachrichten viel war, habe ich immer gesagt, Paris Hilton kann sich ziemlich verrückt verhalten. Wenn ich das machen würde in dem Alter, ich weiß ja, wie man nicht in der Psychiatrie gelandet wäre, ja. Also es ist natürlich eine Frage, weil arme Menschen, Menschen, die wenig Geld haben, wenig Status haben, ist ziemlich klar. Sie sind nicht nur viel kränker, jetzt Corona hat das ja auch wieder gezeigt, da sind die Sterberaten viel höher. Nein, sie haben natürlich auch im System viele Nachteile halt, ja. Also sie können sich nicht den teuersten Anwalt nehmen und so weiter, ja. Mhm. Ich will jetzt nicht jetzt an der Objektivität von Rechtsprechung jetzt hier rumdiskutieren, aber da könnte man natürlich auch hingucken. Aber die haben nicht so viel Einfluss halt darauf. Und eine Paris Hilton hat mit ihren Anwälten sehr viel Einfluss darauf, dass sie nicht in die Psychiatrie gelangt. Und hier Britney Spears hat einen Vater, der sie entmündigt hat. Wer schafft es in so einer Situation weltweit in den Medien zu sein? Ja? Also das ist eine Frage von, wo werde ich sanktioniert? So, und Jekyll hat gesagt, jeder von uns kann sich exzentrisch verhalten. Die Frage ist, ob er dann in die Verantwortung für die Konsequenzen geht. Die meisten Leute von uns wollen nicht diese Konsequenzen haben. Also da hilft es ja, dass der Staat in Form von Strafe oder eben auch, wenn es auf der moralischen Ebene, die Leute sagen dann, so kann man sich nicht verhalten. Im Mittelalter gab es dann den bösen Pranger. Ne? Da wusste jeder, wenn ich das mache, komme ich an den Pranger. Der Pranger ist jetzt heute in Twitter und weiß ich wie. Ja, und das ist ja ziemlich heftig. Also ich bin in solchen Medien nicht drin, aber da kriegen Leute einiges an Schippen ab halt. Ja? So, und Jekyll hat nochmal betont, wir können uns entscheiden, uns ziemlich böse zu verhalten. Also wir machen Dinge, die einfach für andere Leute verletzend sind, ihnen wehtun, ja, also die sie in ihrem Status einschränken, was immer das sei. Wir können wirklich Dinge gegenüber Menschen tun, nur bin ich bereit für die Konsequenzen.
Mhm.
Ja? Und wenn ich natürlich die Erfahrung mache, wenn Sie sich angucken, was da jetzt mit diesen ganzen Geldern, die da auf diesen Inseln da sind, wo man sein Geld verstecken kann, ja, mit, ich weiß nicht, diese Papers hießen gerade, wo das alles aufgedeckt wurde. Da, ganz viele Leute sind damit weg, bis heute weggekommen damit, dass sie ihr Geld irgendwo verstecken, illegal. Und der Rest der Welt muss leider immer noch zugucken, was die da mit ihrem Geld machen, jetzt mit den Oligarchen. Das ist eine Frage von, wie viel Einfluss habe ich darauf, entweder eine Ausnahme zu sein, oder kann so viel Einfluss nehmen, dass das Legalverhalten entweder nicht gesehen wird oder eben, dass ich Einfluss habe auf das, dass man irgendwie in der Gesetzgebung mich nicht tangiert. Ja? Da gibt es natürlich Unterschiede.
Ja,
das ist schon weit ausgeholt, jetzt bis in die große Politik. Ja. aber es ist immer ein politisches Thema. Ja? Und wir haben in diesen Kontexten natürlich eher mit Menschen zu tun, die eben, unterprivilegierter sind oder in Situationen sind, wo der Staat auch eher rein möchte. Ja? Ich wette, dass mancher, entschuldige, wenn ich das jetzt so drastisch sage, mancher Politiker, der mit, 3,8 Promille Auto gefahren ist, ist nicht erwischt worden. Aber wenn Sie und ich erwischt werden würden, wir würden wahrscheinlich ziemlich die Gesetzeshärte spüren bekommen, sondern wenn wir vielleicht einen Unfall bauen, ja. Gucken Sie sich an, hier Ed Kennedy, ja, mit diesem Trinken seiner Mitarbeiterin damals in Chesapeake, aber auf jeden Fall oben auf Cape Cod. Also da ist einiges gelaufen, was im Legalverhalten hätte sanktioniert werden müssen und ist nichts passiert.
Also spielt der Status in diesem Falle auch ein bisschen damit rein, welche Zielgruppe dann in diesem Fall ja voreintritt oder mit welchen Zielgruppen man in diesem Fall dann auch eher so diese Gespräche führt?
Im Gefängnis sind nicht viele reiche Leute und das hat nichts damit zu tun, dass sie keine Straftaten begehen. Auch ein reicher Mann schlägt seine Frau. Die Frage ist, kommt das raus und hat er Einfluss darauf, dass seine Frau den Mund hält, weil sie Geld kriegt und sonst keinen Unterhalt? Verstehst du? Also da gibt es ganz viele Ebenen.
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was Sie da ansprechen. Ich mute mir da keine Wertung zu hinterher, ob das irgendwie gut oder schlecht ist. Ich denke, das sollte jeder für sich selber hinterher bewerten. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Und so wie ich das verstanden habe, sprechen Sie auch sehr viel, ich sag mal, Therapeuten oder Arbeitnehmer aus diesem Bereich an, die auch in diesem Bereich oder in diesem Feld arbeiten. In welchen Arbeitsfeldern kann man denn generell von diesen Lehren, die Sie auch in Ihrem Buch mitgeben, profitieren?
Ja, da habe ich ja schon einige mal wieder aufgezählt. Also Psychiatrie ist bestimmt ein Bereich. Die forensische Psychiatrie da ganz besonders, wenn sie da mit Gewaltstraftätern zum Beispiel arbeiten. Die sitzen alle da nicht den Mitarbeitern gegenüber und sagen, also ich habe ein Problem, ich will jetzt daran arbeiten. Strafvollzug ist eh klar. Die Jugendgerichtshilfe ist ein Bereich, wo Kollegen im Alkoholentzugbereich, also vielleicht kann ich was gerade da einstreuen. Ich gehe mal gleich noch auf die Aufzählung zurück. Also zum Beispiel hat man eine Frage, deswegen komme ich jetzt drauf. Ich habe Angst, dass ich das sonst vergesse, weil es mir wichtig ist. Und zwar war ja die Frage, verändern sich die Leute denn wirklich, wenn sie über Zwang mit einem Therapeuten, Berater, wem immer arbeiten müssen? Und da gibt es interessante Studien. Es gibt leider nicht viel Forschung dazu. Wenn ich jünger wäre, würde ich sagen, ich würde alles tun, dass ich irgendwie ein Forschungsprojekt auftue, um nachzuweisen, dass auch mit unmotivierten Klienten Erfolge erreicht werden. Und das zeigt die Praxis aber sonst. Und zwar gibt es mehrere Studien dazu, also weil die sich da meistens mit beschäftigen, die auch unter Druck waren, das zu tun, waren im Alkoholsuchtbereich. Und zwar gibt es Forschungsergebnisse, die habe ich in meinem Buch zitiert auch, die sich angeguckt haben, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die selber in den Zug gehen, also selbst motiviert sind, und denen, die per Gericht oder Auflagen, von wem auch immer, in einen Alkoholentzug mussten. Wer war erfolgreicher? Die Letzteren, die gezwungen waren. Und zwar war es so, dass wenn sie in so einem Suchttherapie sind, meistens dann also in den Studien, die gemacht haben, in Kliniken, in Gruppen irgendwie, das hat man die Erfahrung gemacht, dass die Motivierten, die freiwillig kamen, dann natürlich genauso wie die anderen auch, die kommen immer an einer Therapie, an ein Threshold, also an eine, soll ich sagen, so eine Art, also es geht eine Weile besser. Ja, so ansteigen, besser, und dann gibt es so eine Ebene. Und an dieser, wo es so kippelt, wo ich im Grunde merke als Klient, jetzt ändert sich was, aber ich kriege es noch nicht so gut hin. Also vielfach sagen mir Klienten, ja, es lief ganz gut, aber jetzt läuft es schon wieder so nicht so gut. Da ist es so, dass Menschen, wir alle Menschen, nicht nur meine Klienten, sondern auch ich auch, ja, dass wir alle in eine Situation kommen, wo wir merken, das alte kennt man, man weiß, wie man damit umgehen muss. Und das Neue, da ist man ziemlich wackelig. Ich vergleiche das immer, wenn Sie einen Spagat machen würden, ja, mit den Beinen. Ja? Und Sie gehen zu weit mit dem, was Sie da meinen, mit Ihrem Bein hinzukriegen. Dann kommen Sie in eine Situation, dass Sie merken, wenn das wehtut, ja, wenn ich auch mal einen Spagat gemacht habe, wo Sie zu weit gehen, dann, wir lassen sich plumpsen, die meisten von uns machen, die Kinder machen das, die lassen sich dann plumpsen. Aber wir Erwachsenen ziehen dann eigentlich ein Bein wieder auf das Standbein, auf das, was wir kennen, ja, also das Standbein. So, und das heißt, wir gehen wieder in das Alte zurück. Das heißt, in dieser Furcht vor dem Neuen, ja, also ich ändere mich ja nicht einfach locker, vor dem Neuen gehe ich eher wieder in ein Altes zurück, was übrigens oft als Rückfälle interpretiert wird. Könnte ich auch nachher noch ein bisschen was sagen. So, aber dann hat man einen Aspekt, wo die also diese Veränderungsängste hervorkommen. Und dann kommt man an Themen ran. Also hier die Judy Landau hat sehr viel Forschung gemacht, zum Beispiel bei Alkohol. Da haben sie immer in über 3 Generationen Verluste. So, und jetzt kommen sie in so einer Alkoholentzugstherapie, wo es nicht nur um jetzt aufhören und was, sondern wirklich an die Themen rangeht. Da kommen sie an die Verluste ran. Und die sind schmerzhaft. Sonst würde man ja nicht das zugeschüttet haben mit dem Alkohol. So, und in dieser Situation passieren die Abbrüche. Ich habe, bin ja so ein bisschen die Begründerin der in Deutschland der Aufsuchung Familientherapie. Da haben wir beobachtet, die Abbrüche kamen genau in diesen Threshold, in diesen Grenzübergang, wo man das Alte noch behält, das Neue noch nicht kann und dann wird es bedrohlich, dann kommen 1000 andere Sachen an Anforderungen, geht man zu den Alten zurück. Und dann kann es zu Abbrüchen kommen. Das haben die wohl in den Alkoholentzugstherapien, die da als Studien mit Kontrollgruppen gemacht wurden, eben festgestellt, dass die Menschen dann eher sich zurückziehen, rausgehen, abbrechen. So, ja, weil sie dann sich nicht diesen Schmerz stellen wollen. So, und wenn sie aber jetzt gezwungen sind, per Gericht, wie immer, dass sie da sitzen müssen, dann müssen sie das durchstehen. Dann gehen sie vielleicht auch manchmal nicht so tief rein, aber da sie ja eine Weile da sind, werden sie an diese Themen herangeführt. Sie können dann vor nicht so, ich sag's mal jetzt ein bisschen Lachs kneifen, weil es ist ja auch ein Schutz, ja. Ich finde Menschen aber natürlich auch das Recht zu sagen, ich will mich diesen Schmerz nicht stellen. Zum Beispiel, wenn Frauen missbraucht worden sind, gestehe ich denen immer zu, dass sie sich nicht anschauen, was da alles im Detail und so passiert ist oder sich überhaupt erinnern wollen. Das ist ihr Recht, das. Ja. So, also von daher ist es eine Sache von eben auch, sag mal, der Zwang kann auch helfen, dabei zu bleiben. So, jetzt komme ich zurück zu den Aufzählungen. Also Verkehrsbereich habe ich zum Beispiel genannt. Dann andere Bereiche sind, mir fallen bestimmt nicht alle ein, die ich jetzt im Buch genannt habe. Ich habe mal zu Zeiten nach kurzem Mauerfall habe ich mal einen Kurs gemacht mit Staatsanwälten aus der DDR, die Schuldnerberater werden sollten, wollten. Ja? Die saßen alle nicht da und waren motiviert zu lernen. Die waren total gekränkt von dem, dass sie ihre Posten verloren hatten und so weiter. Da gab es natürlich Hintergründe, in die ich nicht näher eingestiegen war, aber von denen ich ziemlich einige Ideen hatte und wusste. Aber mit dem habe ich erstmal dran gearbeitet, an ihrer Kränkung, weil sonst hätte ich keinen Zugang gefunden. Ich habe rübergebracht, dass mich dieser Bereich sehr interessiert. Mhm. Ich habe da ein Konzept entwickelt. Ich weiß, wie man mit überschuldeten Menschen arbeiten kann. Aber das war nicht ihr Interesse. Die waren jetzt in irgendeine Maßnahme reingeschickt und standen in der Maßnahme halt. Also, da muss ich gucken, wie ich mit denen arbeite. Ihr Interesse ist auch nicht jetzt irgendwie, was ich was zu ändern erstmal, ja. Und zu gucken, woran es liegt, dass man in diesen Schuldenberg da reingekommen ist. Ja? Also da gibt es viele Kontexte, in denen wenn Sie genauer hingucken, gibt es kaum einen Bereich, wo es nicht Leute gibt, die sagen, naja, eigentlich will ich nicht. Ne? Weil wer gibt schon gerne zu, dass man Probleme hat. Ja? Ja. Und uns ist das noch ein anderer Aspekt, der mir einfällt, dass in dem. Also ich muss noch ein bisschen anders ausholen. Ich würde ja alles tun, dass ich mit Leuten wie mir in so einem Kontext nichts zu tun hätte, weil ich mir nicht gerne sagen lasse, was ich machen muss. Ja. Das ist so meine rebellische Ecke. Ich habe mich schon beeinflusst, das finde ich sehr wichtig, gerade wenn man älter wird, dass man immer beeinflussbar bleibt. Aber ich würde nicht mit so einer Institution zusammenarbeiten. Das gefällt mir einfach nicht, dass mir so eine Institution was sagen kann. Aber die Frage ist, warum machen das andere Menschen nicht? Warum geben Sie nicht mehr Energie rein, dass das nicht passiert. Ja? Also, und das ist, was mich neugierig immer werden lässt, warum das eben nicht vermindert. Aber ich habe da ein paar Hypothesen dazu entwickelt. Aber eine, die ich dazu habe, ist, wenn mir andere sagen, dass ich mich ändern muss, dann kann ich immer sagen, wenn sich was verändert, ja, das ist, weil Frau Kohn das gesagt hat. Ja? Also der andere hat das dann ja veranlasst. Und wenn es nicht klappt, kann ich sagen, ja, ich habe ja gleich gesagt, das bringt nichts. Ja? Ja. Ich bin aus der Verantwortung für die gänsefüßige Lösung raus. Also von daher glaube ich, dass das sehr wichtig ist, dass man im Hinterkopf hat, dass dieses teilweise richtige regelrechtes Eskalieren von Problemen, dass das auch etwas ist, wo Botschaften enthalten sind und wo ich dann auch sage, ja, da haben wir auch eine Aufgabe, da reinzugehen und zu sagen, was machen die damit sich selbst? Ja.
Ja, Sie hat noch gerade angesprochen, dass es in diesem Bereich auch noch so sehr wenig Studien wirklich gibt. Vielleicht haben wir ja Glück und erreichen jemanden durch dieses Gespräch oder machen dieses Thema auch wirklich spannend für jemanden, dass da in Zukunft vielleicht noch ein bisschen was passiert.
Ja, müssen Sie Geld auftun, leider. Und in manchen Bereichen wäre es auch notwendiger, als in anderen halt da was zu zeigen halt, ja. Aber weil ja gerade die Agentur für Arbeit, ich finde, die haben ja, also die könnten das Geld dafür auftreiben in ihren Etats, dass sie mal da gucken, wie sie andere Konzepte entwickeln und das beforschen, was das bedeutet, wenn man da anders mit Klienten arbeitet. Weil das ist ja auch leider so, dass die Sozialpädagogen in den Arbeitsämtern oft ignoriert werden mit ihrer sag mal, Kompetenz und ihrem Wissen. Weil die machen ja, je nachdem, wo sie vorher gearbeitet haben, natürlich, die wissen darum, dass man nicht einfach das voraussetzen kann. Ja? So, sondern ich sage, was da geht und dann machst du das. Die wissen, dass es, Menschen funktionieren nicht. Da oben schüttet man es in den Trichter rein, unten kommt was raus. So funktioniert es halt nicht.
Ja. Was ich auch sehr spannend fand, ich hätte niemals gedacht, dass auch wirklich die Erfolgschancen in so einem Zwangskontext in manchen Bereichen dann auch wirklich höher sind, als wenn die Klienten jetzt wirklich selbstständig dann, ja, ich sag mal, im Bereich Alkoholentzug oder sowas auf eine Therapie zu kommen. Das muss ich gestehen, hätte ich niemals gedacht, dass das sich so abzeichnet. Kann das vielleicht auch... Entschuldigung? Ja, kann das vielleicht auch damit irgendwie zusammenhängen, dass Menschen in so einem Zwangskontext dann ja auch wirklich einmal klar und deutlich vor Augen geführt bekommen haben, dass ja diese Konsequenz auch irgendwie daraus erfolgen kann oder beziehungsweise dass dieses Handeln oder dieser Lösungsversuch, den diese Personen dann ja wählen, in diesem Fall auch ja Alkohol trinken, dass das wirklich auch Konsequenzen haben kann oder hat. Könnte das auch eine gewisse Motivation sein, dass dieser Zwangskontext dann im Endeffekt zu einem Erfolg führen kann?
Ja, nein. Also das setzt voraus, dass, was Sie sagen, ist, dass es eine Wahrnehmung gibt, die identisch ist mit meiner, als der Außenstehende sagt, das ist ein Sozialverhalten oder Legalverhalten, was nicht in Ordnung ist. Das ist aber bei dem anderen nicht so. Der Vater, der seine Tochter missbraucht hat, sagt, wieso, ich habe ein Recht darauf zum Beispiel. Ja, dann kann ich ihm nur sagen, ja, unsere Welt sagt, aber das darfst du nicht. Und ob dann ihn ein Gefängnisaufenthalt davon wegbringt, ist dann noch eine andere Geschichte, diese Welt zu ändern. Ich glaube, dass natürlich damit die Konfrontation, was Sie ansprechen, mit der realen anderen Welt natürlich ein großer Teil ist. Mich interessiert mehr, dass der andere, also das ist unbeachtet, ja, der Richter sagt hoffentlich, das Verhalten ist nicht in Ordnung. Meine Idee ist eher zu gucken, wie ich in die Welt des anderen hineindringe. Also das heißt, dass ich verstehe, und zwar so, dass er denkt, dass ich es verstanden habe. Ob ich es verstanden habe, ist immer noch eine andere Sache. Dass der Klient, Proband, sich bemüht, mir zu vermitteln, was da ist. Weil es gibt manchmal illogische Sachen, es gibt Widersprüche in deren Konzept halt. Und die Konfrontation, dass es einen Schaden auf andere hat, das ist erstmal sekundär. Also das weiß man auch aus der Forschung von misshandelnden Eltern, auch missbrauchenden Vätern oder anderen Missbrauchen. Das ist deren Universum. Und die Frage ist, wie dringe ich in dieses Universum ein und beeinflusse das Denken, dass jemand sieht, dass ein Schaden ist. Also bei Missbrauchsfällen ist zum Beispiel so, dass ich immer wieder frappiert war, wie sehr die Menschen nicht den Schaden fürs Kind sehen können. Weil, ich sage es mal ganz hart, wenn sie das gesehen hätten, als sie das getan haben, hätten sie das dem Kind nicht antun können, weil es so schlimm ist. Ja? Wenn sie das sehen, da habe ich sehr viel von einer amerikanischen Kollegin aus Chicago, der Mary Jo Barrett, die ich öfters nach Deutschland eingeladen habe, gelernt. Wenn ich es zulassen kann, zu sehen, was für ein inneres... innere Situation erstmal, bei dem anderen besteht und in seiner Welt versuche einzudringen, dann öffne ich ihn für das Denken bei dem anderen. Und zwar weiß ich, die haben Forschung dazu gemacht, dass die nicht wenige Fälle hatten, wenn dann die missbrauchenden Männer damit sich wirklich das heran an sich gelassen haben, waren nicht wenige suizidgefährdet. Weil die Ungeheuerlichkeit, was dem Kind, der Tochter, der Nichte, weiß ich wem, angetan haben, wenn sie das ranlassen, dann merken sie, was für ein, ich sage es mal jetzt ganz klar, Schwein sie war. Ja? So, und das ist natürlich, geht überhaupt nicht überein mit dem Bild, was die Menschen von sich selber haben. So, und das ist ein Prozess, der eben nicht von heute auf morgen geht und das muss entwickelt werden. Deswegen glaube ich auch, dass, also ich habe ja übrigens ein Projekt versucht zu installieren zur Arbeit mit Inzestfamilien und ist leider nicht finanziert worden. Die Idee war, so mit den, also mit einzelnen Untergruppierungen ist ein Konzept, man kann nicht mit einem Inzesttäter zusammen Familientherapie machen, bevor er nicht bestimmte Verleugnungsebenen, es gibt nur 4 Verleugnungsebenen, bevor die nicht durch sind. Also wo der klar kapiert, da hat er was gemacht, was nicht in Ordnung ist. Sonst benutzt er das als Bühne, dem Kind zu sagen, deine Wahrnehmung stimmt nicht. Aber da zu gucken, dass es Auflagen gibt und so weiter, und wir haben feststellen müssen, dass die deutsche Rechtsprechung praktisch nicht erlaubt, wenn der einmal zugestimmt hat und dann weggerutscht ist, also der kommt dann nach 5, 6 Terminen nicht mehr zur Vermeidung von Haft, dann müsste der ganze Prozess mit dem Gericht wieder von vorne anfangen. Also da hilft das deutsche, die deutsche Gesetzgebung leider nicht, diese Täter in der Therapie zu halten. Halt. Aber das ist ein ganz komplexes Thema. Aber da könnte man eben gucken, wie man mit den Menschen daran arbeitet, dass sie zukünftiges Verhalten nicht mehr zeigen.
Ja, sehr schön auch, dass sich da jetzt so ein bisschen der Kreis wieder schließt und wir wieder zurückgekommen sind auf die anfängliche Sichtweise aus Sicht des, des zu Therapierenden, nenne ich ihn jetzt einfach mal, des Klienten. Wirklich sehr schön, dass wir da jetzt mehr oder weniger wieder diesen Kreis schließen konnten und wieder dahin zurückgekommen sind. Mal eine ganz andere Frage, wirklich komplett jetzt aus dieser Thematik, in die wir gerade reingerutscht sind, heraus. Viele Therapeuten vor allem würden ja dann auch wirklich eher abschrecken vor dieser Art Klientel, sage ich jetzt mal, und würden eher sagen, so ja, wenn er keine Lust hat, dann macht mir das Ganze auch keinen Spaß. Wie kam es dazu, dass Sie wirklich da genau diesen Gegenpart eingenommen haben und sich wirklich darauf spezialisiert haben, wirklich mit diesen unmotivierten Klienten auch arbeiten zu wollen? Gab es da irgendwie einen Auslöser für?
Ja, da gab es viele Raketen, die da im Hintergrund, glaube ich, geschossen wurden. Aber mich hat es ziemlich verzweifelt gelassen, dass, also jetzt im Jugendhilfekontext, was ja mein Ausgangskontext ist, dass dann Leute einfach keine Hilfe bekommen haben. Ich habe das erschüttert, nur weil die nicht motiviert sind, dass da ein Elend auch über mehrere Generationen dann sich fortsetzt. Und das hat mich einfach also so hilflos gemacht und so auch wütend, kann man gewisserweise sagen, aber hilflos war noch mehr, weil ich gedacht, da muss man ja trotzdem was machen. Also das ist, meine Haltung ist ich habe ja die Idee, dicke Brett sind zum Bohren da. Und mich einfach um hinzustellen, die Bretter. Weil sonst bekommen diese Leute keine Hilfe. Ja? Also sie können natürlich, also ich sag mal, misshandeln einen Vater, dann stecken sie halt den ins Gefängnis oder der sieht die Kinder nicht mehr, aber da ändert sich erstmal nichts. Also es ist ja bedauerlich, dass die punitiven, also die Strafenaspekte jetzt in der Sozialarbeit wieder, also in der Jugendhilfe, wieder mehr in den Vordergrund gestellt. Dann werden ja als Gefahr dargestellt und nicht als Menschen, die hilflos sind und verzweifelt. Natürlich dürfen sie nicht ihre Kinder weiter schlagen oder was ich was Schönes mit den Kindern tun. Aber die als potenzielle Gefahr, also der Zockhaus hat mit seinem Buch Deutschland misshandelt seine Kinder ja da eine Massen, so kann man nicht mit Eltern und die Eltern sind böse und weiß ich, das geht nicht. Also das hilft nicht weiter, wir müssen auch mit diesen Menschen arbeiten halt. Moralische Vorurteile bringen mich als Therapeutin nicht weiter. Ja? Ich weiß, ich habe die Idee, was für Verhalten nicht in Ordnung sind und ich stimme auch den meisten, wo die Gesellschaft sagt, das geht nicht auch zu. Aber ich muss ja Zugang finden zu den Menschen. So, und meine Motivation war daraus, dass die Leute Hilfe bekommen. Weil sonst bekommen sie, also es ist ein ganz, danke, dass Sie das nochmal ansprechen, weil dadurch kann ich jetzt nochmal ein bisschen was zu sagen, dass ja sonst auch gar keine Hilfe für diese Menschen zur Verfügung gestellt wird. Die bekommen, die haben ja kein Interesse dran, dass sie geändert werden sollen. Und wenn sie das ablehnen, dann geht ihnen ganz viel Hilfe flöten. Und die meisten Klienten in diesem Kontext wissen auch nicht, was sie von Beratung oder Therapie hätten. Ja, also wenn sie noch nie sowas gehabt haben, wo man ihnen hilft, an ihren Problemen zu arbeiten, die sie in ihrem Leben so beeinträchtigen, ihrem Lebensgefühl, wenn sie das Gefühl haben, sie können eh nichts ausrichten, dann was sollen sie damit sowas halt? Das hat noch nie geholfen. Und dann gibt es noch die Erfahrung auch von in der Jugendhilfe, dass oft Familien über Generationen schon Hilfen bekommen haben, die haben ihnen nicht weitergeholfen. Da können ja sagen, ja, da waren schon zig Leute da, die haben alle auch nicht helfen können. Das verstärkt dann nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie, dass irgendwas weitergeht halt. Ja. Und das wollte ich nicht mehr akzeptieren. Also ich wollte einfach, dass da denen auch ein gutes Angebot. Und dann sage ich mal, weil die das können mit Unmotivierten, ist auch natürlich etwas, muss man eine Bereitschaft dazu haben. Und es verlangt auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob es Qualifikation ist, aber mehr Bereitschaft halt, eine gewisse Klaviatur, ein Handwerkszeug, eine Haltung zu haben, die man natürlich, wenn man es bequemer haben will, in anderen Bereichen nicht immer ständig aktivieren muss. Weil eins der Probleme, die ich da sehe, ist natürlich mit dieser, manche würden das ja Abwehr nennen, aber ich nenne das eher mit der Hoffnungslosigkeit, mit der sie da immer ja konfrontiert werden. Also in meinem Kontext Jugendhilfe arbeiten sie ja ganz viele Menschen, die das ablehnen, Hilfe zu bekommen, weil sie sich aufgegeben haben. Weil sie sagen, also jetzt nicht per Wort, also der Check-in hat immer eine schöne Formulierung gebracht, wenn manchmal so Kollegen in Weiterbildung Fälle eingebracht haben, gesagt, ja, aber was hält die am Leben? What keeps them alive? Das ist immer für mich eine zentrale Frage. Solange die Leute mit mir reden, ich die Tür geöffnet bekomme oder wenn sie zu mir in die Praxis kommen, zu mir kommen, gehe ich davon aus, dass sie irgendwas anhält in ihrem Leben, zu leben, aber vielleicht auch gelingender, besser, was immer das genauer ist, zu leben halt. Und ich sag mal so, wenn Menschen dann in einer Situation sind, wo sie oder in einer langen Phase sind, wo sie sagen, da wird sich eh nichts ändern, dann ist es schwer, mit denen zu arbeiten, weil ich muss ja auch immer mein eigenes Hoffnungsreservoir innen anspringen lassen, ja. Weil, also es gibt noch eine andere amerikanische Kollegin, die Fromma Walsh ist die Einzige, die sich mit der familialen Resilienz, also Resilienz beschäftigt sich ja meistens mit der Resilienz von einzelnen Personen, beschäftigt hat und die hat so eine schöne Metapher verwendet, nämlich, dass vielfach Familien die Idee von sich selber haben, dass ihr Leben ein LKW ist und der LKW fährt im Gebirge mit den ganzen Serpentinen, Steigungen, Gefälle und unten da hängen schon in der Schlucht andere LKWs oder PKWs, die abgestürzt sind und sie können die Geschwindigkeit nicht regulieren groß, weil ihre Bremsen nicht gut funktionieren oder sogar kaputt sind. Mhm. Ja, also das ist eine Metapher, die mich damals sehr nachdenklich gemacht hat. Weil die meisten von uns würden in einer Situation, die sie, ich sage mal jetzt kurz das Wort, überfordert, würden stillstehen und nichts mehr tun. Ja? Aber sie würden gucken, dass sie diesen LKW irgendwie zum Stehen bringen. Und sei es, dass sie aus dem Leben raushopsen und hoffentlich nie auf die Seite, wo die Schlucht ist. Sie würden in eine Rampe fahren, in einem Brenner und gucken, dass das Ding da irgendwo in einer Sandbahn oder in so einer Wippe ausläuft. Wir würden stoppen. Und das machen die Klienten auch meistens. Und das wird ihnen aber als Widerstand irgendwie dann interpretiert. Ich glaube, dass das ein großer Schutz ist auch davor, dass sich wieder auf Leute wie uns einlassen. Weil wir haben ja, wer immer jetzt ihre Zuschauer sind im Detail, ja, aber wir haben ja eine etwas vertrackte Situation. Wir haben die Idee, dass sich Menschen ändern können. Und wir haben die Idee, dass es zum Positiven geht. Die Menschen, die mit denen wir, je nachdem, in welchen Kontexten wir arbeiten, bei der Jugendhilfe zum Beispiel, das ist oft der Fall, haben aber die Idee, dass Veränderungen eher vom Regen in die Traufe führen. Das heißt, es wird eher zum Schlechteren. Also verhindert man eher. Ne? Also bei, ich sage mal als Beispiel, bei dem Mann weiß ich, wann er mich schlägt. Bei den anderen dreien davor, das war so willkürlich. Bei dem weiß ich, und deswegen muss ich dafür aufpassen. Also diese Versuche von Beeinflussung und Steuerung in dem eigenen Leben sind so, so variantenreich, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Profis immer wieder hingucken, was denn Leute auch, ja, ich sage es mit dem Wort von Check-in, am Leben erhält. Hm. Und dann komme ich rein, dass es ja da hoffentlich Hoffnung geben muss bei den Klienten, dass sich was ändert. Nur die sind sehr vorsichtig, weil ich bin mit meinem Optimismus, mit meinem Zutrauen in sie, ohne dass ich was sage, bringe ich ja schon mal eine Grundfreundlichkeit und Zugewandtheit, sonst kann ich in dem Beruf nicht arbeiten. Ne? Ich bin immer auch neugierig und interessiert an neuen Klienten, so sehr ich schon manchmal eine Schublade gezogen habe und dachte, ah, der hat bestimmt eine Affäre gehabt, jetzt sind die beiden hier bei einer Affäre. Also das habe ich dann eher mit Humor, aber ich muss ja offen bleiben, ob das wirklich so ist, ja, und nicht in die Schublade. So, also, dass wir den Klienten begegnen, die zu Recht uns gegenüber mit dieser Freundlichkeit reserviert reagieren oder auch sogar ablehnend. Also der Jugendliche, der ich erzählt, der war ja ablehnend gegenüber meiner Freundlichkeit. Ja, der fand alle Erwachsenen indiskutabel. Weil wir sind eine Provokation für Klienten, Probanden, Insassen. Weil wir strahlen etwas aus, ohne dass wir ein Wort sagen, dass Veränderung möglich ist, positiver Art. Mhm. Und das ist, wenn die Menschen sich da einfach drauf einlassen, ach, Frau Kuhn, Sie sind so nett, dann wollen wir mal hoffen, ja, ich mache das jetzt mal sehr verkürzt, das passiert nicht. Die Menschen haben Erfahrungen mit sich gemacht, mit Veränderungen, wie schwer die sind, dass sie eben, wie gesagt, vom Regen in die Traufe kommen und so weiter. Das müssen wir uns erstmal verdienen, sage ich mal, dass wir dieses Optimistische auch reinbringen dürfen. Also, dass wir Hoffnung machen können, weil wenn die Menschen sich auf unsere Hoffnung, die wir ja ausstrahlen, dann einlassen, sind sie verletzbarer. Mhm. Ja, ich habe das immer wieder in Paartherapien erlebt, dass wenn die beide Partner mehr Hoffnung haben, dass die Beziehung wieder positiv entwickelt. Und dann gab es irgendeinen Vorfall, wo man gemerkt hat, da ist der andere.
Ja.
Und dann ist die Frage, jetzt sehe ich, dass der Grenzen oder die Grenzen hat, wo er sich verändern kann. Dann ist das immer die Frage für mich, wie ich da in den Raum stelle, wo ist die Liebe? Ja, weil aus Liebe kann ich einfach die Begrenztheit des anderen, dass er Dinge tut, die mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, ja, kann ich die respektieren, weil da fängt ja Liebe an. Ja? Mhm. Kann ich mit jemandem das Leben teilen, wo ich denn Respekt habe vor dem Anderssein des anderen. Halt, ja? Und dann kann es sein, dass ich sage, ich habe erst in der Therapie gemerkt, das ändert sich nie. Und das ist für mich meistens so ein Verhalten, was gar nicht so wichtig ist. Aber wo das so ein Kernbrennpunkt ist, also wie so ein Mikroskop drauf, das ist das, was es ausmacht. Dann trennen sich auch manchmal Leute. Ja. So, und diese Hoffnung, die wir da rühren, die macht Leute verletzbar. Und ich finde es richtig, dass Leute sagen, naja, ich will mich nicht so schnell wieder verletzbar machen. Also bin ich erstmal gegenüber Frau Kohn zurückhaltend, misstrauisch, wehr sie ab oder guck mal, was die da so in ihrem Werkzeugkasten hat und so. Ja, machen übrigens viele Männer, natürlich, weil ich eine Frau bin, aber das muss ich mir arbeiten. Also dieses Vertrauen.
Ja. Ja, erfahrungsgemäß gehen Menschen ja auch wirklich Veränderungen aus dem Weg, weil, wie Sie auch schon gesagt haben, Veränderungen ja auch eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Ne? Und gibt es da irgendwelche Tipps für Coaches oder haben Sie da irgendwelche Tipps für Coaches, Therapeuten, die halt wirklich mit solchen anders motivierten oder unmotivierten Klienten dann zu tun haben? Gibt es da so, ich sag mal, so drei goldene Regeln oder?
Die habe ich, glaube ich, nicht. Also, weil dann würde ich ja in ein Expertenwissen kommen, was ich weiß natürlich einiges, aber ich würde dann sagen, so macht's mal. Also ich sage das mal jetzt so, wenn Klienten mich nach Ratschlägen fragen, habe ich mehrere Sachen im Kopf. Das eine, es gibt Studien dazu, dass Klienten, Therapeuten als gut befinden, die Ratschläge geben. Mhm. Ich habe aber in meiner Ausbildung, viele tausende andere haben gelernt, Ratschläge gibt man nicht. Mhm. Weil Systemiker gibt man die nicht, weil man nicht Experte sein will. Also weil ich Experte bin, habe ich die Lösung und weiß, was zu tun muss. So, das heißt, aber die Klienten wollen Ratschläge hören. Das Problem, was wir Therapeuten, Berater, Sozialarbeiter und so weiter haben, ist, Wir erwarten, dass die Leute das machen, wenn wir ihnen einen Ratschlag geben. Das ist das Problem. Wir sind enttäuscht, wenn wir, ich habe doch jetzt gesagt, was helfen würde, machen die das nicht. Habe ich uns auch mit Kollegen in Fortbildung oder Supervision, da habe ich gedacht, so jetzt haben wir einen Fall erarbeitet und dann beim nächsten Mal erzählt, haben sich umgesetzt und sind zwei aus der Familie rausgeflogen. Dann habe ich dann manchmal gedacht, boah, hättest du mal besser gemacht, was ich dir gesagt habe, wäre das nicht passiert. Ja? Das wird nichts. Ich kann wissen, was da ist, aber die Leute müssen ja in sich integrieren, muss ja passend sein. Drei goldene Regeln würde ich nicht machen, sondern ich würde Ideen darstellen. Halt, ja? So, das heißt, es gibt die Leute, die das machen und jenes machen und dann weiß ich von Studien, die das wissen und habe ich von anderen gehört, dass die das probiert haben, das hat geholfen und so weiter und so weiter. Klienten würde ich übrigens eher fragen, weil die haben meistens die besten Ideen. Vielleicht kann ich da ein Beispiel erzählen, weil ich sehr gerne erzähle. Die haben die meisten die besten Ideen, weil sie stecken in ihrem Alltag drin halt. Und von außen sind sie da nie so drin. Ich habe ein Ehepaar mal gehabt in Beratung vor vielen Jahren. Und er hatte ein Alkoholproblem. Und die haben das übliche Muster miteinander gehabt. Sie hat sich um alles gekümmert. Er war praktisch so wie, also die hatten einen fast erwachsenen Sohn. Und da ging es darum, dass sie sich nicht genügend gesehen hat, was ich mir gut vorstellen konnte. Und dass er auch nie irgendwas ihr schenken würde, keine Aufmerksamkeit. Und Frauen wollen kleine Aufmerksamkeit. Frauen sind in der Regel sehr romantische Menschen, und wollen gerne Liebesbeweise haben vom Partner. Ja? Also wenn Männer gute Partner sein sollen, sich daran denken, dass kleine Aufmerksamkeiten die Liebesbeziehung beweisen. Ja? So. Auf jeden Fall, und vorher war irgendwie, ich weiß nicht mehr, natürlich schon so viele Jahre her, aber es war irgendwie Blumensträuße waren. Ich gebe gerne Hausaufgaben, weil Männer gerne nicht nur reden wollen, sondern wollen mit was nach Hause gehen, wo es eine Aufgabe gibt. So ist auch ein Tipp an Ihre Zuhörer vielleicht. So, und dann zum Schluss, ich war schon viel zu spät drüber, die nächsten Klienten warteten und dann habe ich gesagt, naja, ich weiß nicht mehr, wie ich es genau eingetütet habe, aber ich habe ihm empfohlen, dass er seiner Frau bis zum nächsten Mal in 14 Tagen einen Blumenstrauß schenkt. Ich hatte den Satz noch nicht zu Ende gesagt, da sagte sie zu Recht, naja, dann schenkt er das ja nur, weil sie das gesagt haben und nicht, weil er das gesagt hat. Und sie hatte vollkommen recht, ich sagte, sie haben recht, aber wir können jetzt nicht weiter sprechen, wir sehen uns in 14 Tagen. Dann kam in 14 Tagen wieder, Honeymoon wie noch was, ich habe gedacht, boah, das ist ein total anderes Paar, da sieht man so die Potenziale von Paaren, wenn es gut läuft. Und dann sage ich, oh, was ist passiert? Dann sagt er, naja, ich habe ihr zwei Blumensträuße geschenkt. Einen von mir und einen von Ihnen. Wer sie auf die Idee gekommen? Ich nicht. Also das sind so Sachen, wo ich merke, dass Klienten viel kreative Ideen haben. Deswegen würde ich das nicht so sagen. So, aber jetzt, also es ist wichtig, dass man vielleicht was sagt, also dass man Ratschläge gibt. Deswegen will ich auch einige gleich sagen. Aber auf der anderen Seite nicht sagt, das ist es, was die Probleme löst, sondern Ideenbouquet, ganz viele. Also es gibt, ich glaube, aus dem, was ich gesagt habe, gibt es schon eine ganze Reihe von Sachen, die ich empfehlen würde. Also das eine ist zum Beispiel nicht zu erwarten, dass Menschen motiviert sind, wenn sie aus Kontext, wenn ich in Kontexten arbeite. Hier, also wir sind ja beim Frage des Coachings. Sie haben auch als Coach mit Menschen zu tun, wo dann die Institution, in der er arbeitet, sagt, im Coaching wäre hilfreich. Wird ja ganz viel auch gegenüber so mittlerem Management. Im höheren Bereich wird es dann nicht so unbedingt als Druck ausgeübt, aber dann wird es nahegelegt halt. Und wenn man es nicht macht, ist es zumindest nicht karriereförderlich. Und das, je nachdem, ist das auch ein interner, wo man nicht weiß, ob der dann auch entsprechend nicht was weitergibt und so weiter. Also einfach dieses zu respektieren, dass da Menschen sitzen können, zu mir kommen oder ich gehe zu denen hin, die eigentlich nicht mit mir arbeiten wollen. Und dann aber neugierig sein auf das, was deren Anliegen ist.
Ja.
Was wieder das Dreieck, wie ich das erzählt habe. Ja. Darf ich noch andere Idee oder wollten Sie jetzt nur was nachfragen dazu?
Alles Gute, Sie dürfen gerne noch.
Okay. Also jetzt muss ich mal den Faden aufnehmen. Ja, ein anderer Aspekt ist ein Stück sich selber angucken und eine gewisse Demut haben vor Veränderungen, wie schwer uns Menschen fällt, sich zu verändern.
Mhm.
Ja,
Ja, das muss man dann natürlich auch erstmal akzeptieren, diese Veränderung, ne? Oder sich darauf einlassen.
Ja, aber auch zu sehen, also mir selber fällt es ja je nachdem schwer, Dinge zu verändern. Ja? Ich bin ja schon ein bisschen älter und ich kann wirklich nur sagen, da habe ich schon zig Jahre oder Jahrzehnte dran gearbeitet. Und es sind Sachen, die mich selber an mir stören und trotzdem kriege ich es nicht geändert, weil es geht nicht einfach schnappdruck. Ja? Das geht halt nicht. Da gibt es ganz viel, weil da komme ich ja wieder das, was uns Systemiker ausmacht, unter anderem, ja, dass ich denke, das ist sinnvoll, was ich tue. Es gibt also hier checken dann immer mit Überlebensstrategien. Das ist eine Überlebensstrategie, was Menschen machen. Mhm. Ich kann ja nicht jemandem sagen, schmeiß mal deine Überlebensstrategie über den Haufen, nur weil sie in dem Kontext nicht mehr passend ist. Ja?
Ja.
Die Frage ist, wie kann ich aber gucken, dass ich das unterstütze, dass man im anderen Kontext ein anderes Repertoire von Strategien des Überlebens dann irgendwie aktivieren kann. Mhm. Anderer Aspekt ist halt, dass ich diese Motiviertheit eben generell nicht voraussetze. Auch in einem Setting, zum Beispiel, wenn ich Paartherapien mache, ja. Oder wenn ich als Coaching Seminare mache, da sitzen immer Leute dabei, die da vielleicht nicht sitzen wollen. Mhm. Darauf einstelle und gucke, dass ich sie, man nennt das immer da, abholen, wo sie sind. Also ich werfe oft ein Curriculum, was ich für mich habe, über den Haufen, weil ich einfach erstmal gucken muss, mit den Leuten zusammenarbeiten. Also die Staatsanwälte zum Beispiel. Ich habe mal mit älteren Heimerziehern, die waren auch alle gezwungen, da in so einem Kurs dran teilzunehmen. Und alleine, dass da eine Überschrift stand, ältere Heimerzieher, hat sich schon geärgert, ja, weil sie gerade bei Ende 40 waren. Da erstmal zu gucken, dass man mit den Leuten den Anschluss findet. Ja, also das, ich habe ja unter anderem bei, wie Sie auch bei der Einführung gesagt, bei Salvador Menucci, das Joining, zu gucken, wie ich in den Tanz einsteige, wo der andere ist und mich mit dem zusammen verbinde, sodass wir miteinander uns gegenseitig beeinflussen. Mhm. Der Klient beeinflusst mich ja auch.
Ja.
Ich mich von den Klienten beeinflussen lasse, in meiner Sichtweise nicht offen genug bin, sondern ich habe festgelegt, das ist ein misshandelnder Vater, böse, böse, dann komme ich auch nicht weiter mit ihm.
Mhm. Ja, also ich würde sagen, das sind auf jeden Fall genügend Tipps, die man da jetzt raus mitnehmen kann. Ich fand, das Gespräch ist auch sehr bildlich geworden, dadurch, dass Sie wirklich sehr viele auch Beispiele genannt haben, denen ich jetzt beispielsweise sehr gut folgen konnte. Also mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das auch genauso dann hinterher rüberkommt. Und vielen Dank, dass Sie jetzt hier dabei waren. Und es war wirklich ein sehr spannendes Thema.
Ja, danke für die Einladung und die Chance, dass ich da einige Ideen, wer immer da zuhört, nahebringen konnte. Danke.